Heute bei «Apropos» der Aufstieg von Kamala Harris.
I will do everything in my power to defeat Donald Trump.
Wer kandidiert jetzt für Demokraten? Diese Frage hat sich nach dem Rückzug vom US-Präsident Joe Biden sofort gestellt. Und für viele ist die Antwort auch sofort klar gewesen. Kamala Harris, die Vizepräsidentin, wäre prädestiniert, um in die Fußstapfen von Joe Biden zu retten. Nicht nur der Biden selber hat sich für sie ausgesprochen, auch viele weitere, aber längst nicht alle Schwergewichte der Demokratischen Partei. Dass sie zur Hoffnungsträgerin in diesem Wahlkampf wird, das war noch vor ein paar Jahren alles andere als klar gewesen. Wie ist Kamala Harris zur wahrscheinlichsten Kandidatin der Demokraten geworden? Für was steht sie eigentlich politisch? Und hat sie das Zeug, um in diesem Wahlkampf noch zu überraschen? Wir schauen heute in dieser Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», auf den Werdegang von einer Politikerin, die allenfalls in den nächsten Wochen und Monaten US-Geschichte schreiben könnte. Und zwar nochmal mit unserem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fehlmann. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
He's a world leader in temper tantrums. She never loses her cool. She prosecuted sex predators. He is one.
Fabian, aktuell macht das als Video in den sozialen Medien die Runde, eins von 2020. Die damalige Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris wird dort dem damaligen Präsidenten Donald Trump gegenübergestellt.
He's tearing us apart. She'll bring us together. This is Trump. And in every possible way, this is the anti-Trump. So if that's what you're looking for in your next president, there's really only one. Kamala.
There's really only one. Es kann nur eine sein. Das Video, das hat heute plötzlich wieder ganz neue Bedeutung bekommen, oder?
Ja, allerdings. Also wir sind ja damals im Wahlkampf 2020 gewesen und man ist gegen Donald Trump angetreten. Und sie ist dann zwar nicht Kandidatin geworden, aber sie hat sich halt schon mal auf die Auseinandersetzung vorbereitet. Und jetzt ist sie Vizepräsidentin und eigentlich Nummer zwei gewesen mit dem Joe Biden. Plötzlich ist der Joe Biden jetzt weg, seit dem Sonntag. Und jetzt steht sie als aussichtsreichste Kandidatin da. Und plötzlich ist sie in der Pole-Position, um doch noch in die direkte Auseinandersetzung gegen Donald Trump anzutreten. Und darum ist natürlich das Video jetzt wieder so aktuell wie nie zuvor. Wir haben schuldig gesprochene Straftäter auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite eine Staatsanwältin aus Kalifornien. Das sind schon zwei Gegensätze, die es spannend machen.
Das Video, das macht jetzt also wieder die Runde. Es ist aber nicht das einzige Video, das recht grosse Kreise zieht in den sozialen Medien von der Kamala Harris. Es gibt nämlich auch noch ein zweites Video und auch das gibt es in ziemlich vielen Versionen und in ziemlich vielen Memes.
Everything is in context. My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree?
Fabiana, was hat es mit dem Video auf sich?
Ja, das ist so ein Video, wo Kamala Harris über ihre Mutter erzählt. Die Mutter ist aus Indien und die Mutter hat ihr jeweils vorwurfsvoll gesagt, die Jungen heutzutage verhalten sich so, als sie aus einer Kokospalme gefallen, eben aus einem Coconut Tree. Und bei uns in der Schweiz würde man wahrscheinlich sagen, vom Himmel geht. Und die Mutter hat damit sagen, die Herkunft prägt uns, man muss sich dem bewusst sein und man soll dazu auch Sorge tragen. Und das ist natürlich eine Geschichte, die viele Amerikanerinnen und Amerikaner kennen. Sie haben einen Einwanderungshintergrund, eben Kamala, die Mutter aus Indien, der Vater aus Jamaika. Und da gibt es halt ständig dann Diskussionen mit den Eltern. Sind jetzt die Jungen eigentlich Amerikaner? Oder sind es jetzt eben zum Beispiel Indisch-Jamaikaner? Wie fest sind sie Amerikanerin? Wie fest sind sie Indisch-Jamaikanerin? Und von dieser Diskussion hat sie da erzählt. Und es geht im Internet um als Teil von einer, so einer Bewegung, die sich K-Hive nennt. Das ist wie bei der Beyoncé, der Beyhive. Gibt es da so eine Unterstützergruppe für Kamala, eben der K-Hive, der Schwarm der Kamala-Fans.
Der K-Hive, also wie es zu dem kommen konnte, wie Kamala Harris plötzlich so einen Kultstatus sozusagen erreicht hat. Auf das wollen wir schauen. Du hast schon gesagt, Stichwort Herkunft. Wenn wir ganz zurückgehen an den Anfang. Kamala Harris, die kommt ja 1964 auf die Welt in Oakland in Kalifornien. Wie viel deutet damals darauf ein, dass sie künftig als Vizepräsidentin ganz oben in der amerikanischen Politik wird mitspielen?
Also zuerst mal eigentlich überhaupt nicht. Oder? Also wir müssen uns vorstellen, erst in den 50er Jahren ist die Rassentrennung an den Schulen aufgeweicht worden. Wir haben erst in den 60er Jahren nach der Abschaffung von der Rassentrennung überhaupt. Also dort, wo sie auf die Welt kommt, geht man natürlich nicht davon aus, dass eine farbige Person überhaupt jemals wird können derart politische Karriere machen, dass sie bis ganz ins oberste Amt kommt. Gleichzeitig haben wir aber auch Beispiele davon, dass sie halt durchaus in einem politischen Haushalt aufwächst. Und wir können vielleicht da rasch reinhören, wie sie das im Jimmy Fallon erzählt hat, im Talker, in der ersten Präsidentschaftskampagne 2020.
When were you out there protesting?
Well, I was in a stroller. I was in a stroller. And so I was out there. And in fact, my mother used to have a very funny story about I was fussing and she said, Kamala, what do you want? And I said, and this is how she would say it. And I said, freedom.
No. Oh, come on. Freedom.
It was a much cuter story when she would tell it, but that's the story she told.
Kamala erzählt auch, wie die Mutter sie im Kinderwagen mitgenommen hat an Demos und offenbar die Mutter gefragt hat, Kamala, was willst du? Und die kleine Kamala dann aus dem Kinderwagen rausgerufen hat, Freedom, Freiheit. Und es gibt verschiedene so Anekdoten von ihr. Also, ihr Grossvater, den sie mal in Indien dann ist, besuchen ist ein Verfechter von der indischen Unabhängigkeit, von der britischen Krone, ist ein hoher Beamter in Indien. Und das hat sich dann in der Familie durchgezogen. Es gibt auch eine Anekdote aus Montreal. Dort war Kamala mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, nachdem sich die Eltern haben lassen scheiden. Die Mutter war dann alleinerziehend. Auf jeden Fall haben sie dort in einem Block gewohnt. Und Kamala, 13-jährig, hat einen Protest organisiert dagegen, dass Kinder nicht dürfen auf dem Rasen vor dem Block spielen. Das ist ja da in den USA und auch in Kanada häufig der Fall, dass Rasenflächen nicht zugänglich sind. Und da hat sie eben schon bewiesen, dass sie durchaus eine sehr politische Ader hat und auch halt so eine Protestader, wo sie die Welt ein bisschen aufmischen will.
Also ob das alles genau so war, das ist natürlich dahingestellt mit dieser politischen Ader und dem Freedom-Anspruch schon im Kinderwagen. Was man kann sagen, Kamala Harris geht nicht sofort in die Politik. Sie wird nämlich zuerst einmal Juristin. Und dann folgt so eine ganze Reihe von Premieren in ihrem Leben.
Genau. Kamala Harris geht dann auf Washington. Sie studiert an der Howard University. Das ist eine von den traditionellen Black Schools, also von den Universitäten, die sich vor allem an Afroamerikaner richten und auch sehr wichtig sind für afroamerikanische Netzwerke. Das ist für ihre Identität auch sehr prägend. Sie ist ja eben indischstämmig und jamaikanischstämmig. Von der jamaikanischen Seite hat sie eine afrikanische Herkunft, ein paar Jahrhunderte davor. Und da an dieser Universität findet sie dann quasi wieder Zugang zu einer afroamerikanischen Identität, die für sie nicht unbedingt auf der Hand gelegen ist. Dann geht sie auf San Francisco zurück, also auf Kalifornien. Und sie wird dann 2003 die erste dunkelhäutige weibliche Bezirksanwältin von San Francisco und Justizministerin von San Francisco. Sie wird dann 2010 allerdings sehr, sehr knapp die erste weibliche Staatsanwältin und Justizministerin von Kalifornien. Und das zieht sie dann weiter. 2017 wird sie die erste zweite dunkelhäutige Frau im US-Senat.
Wann fällt denn Kamala Harris das erste Mal Amerika weit auf?
Das war ihre Zeit im Senat. Sie hat sich dort als sehr, sehr, sehr hartnäckige Befragerin bei Public Hearings, also bei so öffentlichen Anhörungen, herausgetan. Sie hat unter anderem im Donald Trump seinen Justizminister Jeff Sessions auseinandergenommen und hat ihn so mit Fragen bombardiert, dass er irgendwann gesagt hat, hey, jetzt stopp, ich kann im Fall nicht so schnell mitmachen und ich kann nicht so schnell Antwort geben. Sie hat dann später auch bei der Nominierung von Brett Kavanaugh an einen konservativen Richter, also Supreme Court, ihn ziemlich auseinandergenommen. Sie hat ihn zum Recht auf Abtreibung befragt und hat einen Schachmatt gesetzt, wo sie ihn gefragt hat, ob er ihr irgendeinen Körperteil beim Mann kann nennen, der ähnlich stark reguliert sei wie der Körper von der Frau. Und Brett Kavanaugh hat keine Antwort darauf gewusst zu geben. Und das hat sie vor allem auch in den sozialen Medien, sind die Videos dann umgegangen und haben ihren Bekanntheitsgrad verschafft. Und auf dem hat sie dann 2020 aufgebaut für die Präsidentschaftswahlen der Demokraten, wo sie in den Vorwahlen angetreten ist. Und auch dort hat sie es wieder geschafft, ein paar virale Momente herzubringen. Zum Beispiel mit Angriff auf den Joe Biden, wo sie dann später mit ihm zusammengearbeitet hat im Weißen Haus.
Vice President Biden, I do not believe you are a racist.
Wir haben eine Debatte, wo es um die Frage des Rassismus geht. Und Kamala erzählt dann ein Beispiel aus ihrer Kindheit, weil sie eines von diesen Kindern war, die mit dem Bus von einer Schwarzen in eine weiße Schule gefahren worden ist. Das hat damals helfen, die Rassentrennung aufzulösen.
You know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
Es gibt also durchaus die Momente, wo Kamala Harris damals auffällt, die auch umeinander gehen. Und trotzdem steigt sie am Ende aus dem Präsidentschaftsrennen aus.
So here's the deal, guys. My campaign for president simply does not have the financial resources to continue.
Warum?
Letztlich ist einfach klar geworden, dass sie keine Chance hatte. Wir sind da im Wahlkampf 2020. Das ist 4 Jahre, nachdem Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hat. Hillary Clinton war eine ausgezeichnete Kandidatin, bestens vernetzt mit allem Geld, das man haben kann, mit allen politischen Beziehungen, die man haben kann. Und sie hat gegen Donald Trump verloren. Und da ist es bei den Demokraten 2020 um die Frage gegangen, kann man nochmal mit einer Frau antreten? Kann man mit einer Frau nicht nur eine Mehrheit vom Volk überzeugen, wie das Hillary Clinton gemacht hat, sondern eben auch eine Mehrheit der Staaten. Das sind dann die Elektorenstimmen, die damals den Ausschlag gegeben haben. Und Demokraten und vor allem auch die Sponsoren der Demokraten sind dann halt dann zum Schluss gekommen, dass es vermutlich eher nicht gelingen kann, vor allem nicht mit einer Frau, die auch noch eine Farbige ist. Wir haben ja kurz vorher mit Barack Obama den ersten farbigen Präsidenten gehabt. Und mit einer Frau, die ein stark links Profil hat, aus einem linken Kalifornien.
Was noch spannend ist aus heutiger Sicht, was sie dann doch auch noch sagt, nämlich in Bezug auf den Donald Trump.
Although I am no longer running for president, I will do everything in my power to defeat Donald Trump and fight for the future of our country and the best of who we are.
Kamala Harris zieht sich aber damals eben aus dem Präsidentschaftsrennen zurück. Alright. Und dann bekommt sie doch noch einen Anruf.
Hi, sorry to keep you.
That's all right. You ready to go to work?
Oh my God, I'm so ready to go to work.
Zumindest wird so später erzählt in einem Kampagnenvideo. Warum wählte Joe Biden sie damals als Vizepräsidentin für den Wahlkampf?
Ja, wir haben vorher die Episode erzählt, wo sie einander wirklich hart angegriffen haben und sie ihn quasi indirekt am Rassismus beschuldigt hat. Und plötzlich wird sie seine Vizepräsidentin. Und das ist halt schon so. Das ist im amerikanischen Wahlkampf viel so. Man greift sich sehr hart an und nachher legt man dann aber Differenzen auf die Seite. Der Joe Biden hat sie genommen, weil sie halt einfach sehr, sehr eine gute Ergänzung war zu ihm. Oder wir haben ihn, Joe Biden, als Ostküstenvertreter. Es ist ein älterer Herr. Da ist so ein bisschen bei den gemässigten Demokraten unterwegs. Ist zwar mit den Gewerkschaften hat er sich gut gestellt, mit den weißen Arbeitern. Aber er hat eben ein Problem, dass er wirklich muss bei farbigen Leuten ankommen, bei Afroamerikanern, bei Latinos, dass er irgendwie muss probieren, die sich zu motivieren. Und sie ist jünger, sie ist aus Kalifornien, von der Westküste. Sie ist eine farbige Frau. Sie hat das Profil von einer Einwandererin, die sich nach oben geschafft hat. Das ist ein Profil, das ihn damals sehr, sehr gut ergänzt und ihm eben die entscheidenden Argumente bringt, auch um so eine breite Koalition zusammenzustellen, um Donald Trump zu verhindern. Alle linken Kräfte, alle gemäßigten Kräfte sollen sich hinter ihm stellen, um zu verhindern, dass Donald Trump eine zweite Amtszeit absolvieren kann.
Mit dem Ticket, also der Joe Biden und Kamala Harris, gewinnen dann tatsächlich auch die Wahl. Wenn man jetzt das rückwirkend betrachtet, welchen Anteil hat sie tatsächlich an diesem Sieg?
Das finde ich eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Wir sind aus 4 Jahren Donald Trump rausgekommen damals, wo die Amerikaner sehr, sehr stark beschäftigt hat, wo auch viele Leute darunter gelitten haben, dass Donald Trump mit seiner spaltenden Rhetorik auftreten ist. Donald Trump hat viel rassistische Motive benutzt. Er hat frauenfeindliche Motive benutzt. Es ist damals wirklich eine breite Bewegung gekommen, um ihn aus dem Amt zu fegen. Und der Joe Biden hat es geschafft, die Bewegung irgendwie auf sich zu kanalisieren. Kamala Harris hat sicher dazu beigetragen, aber ich wage die These, dass es auch ohne sie vermutlich gelungen wäre. Einfach weil die Amerikaner auch damals den Donald Trump so satt hatten, zumindest die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner.
Kamala Harris wird also 2020 zur Vizepräsidentin der USA, als erste Frau auch. Ihre Antrittsrede, die fällt ziemlich auf.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, but know that we will applaud you every step of the way.
Wie positioniert sie sich da?
Ja, Kamala Harris sagt, sie sei vielleicht die erste Frau in diesem Amt, aber sie werde nicht die letzte sein. Auch das ist ein Spruch, der ein bisschen abgewandelt ist von ihrer Mutter. Ihre Mutter hat ihr als Losung immer wieder mitgegeben. Schau, dass du die erste bist, aber schau auch, dass du nicht die letzte bist. Was heisst, man soll sich sehr anstrengen und man soll nachher, wenn man es geschafft hat, sich auch so verhalten, dass es andere dann eben auch wieder schafft, dass man es schafft, andere nachzuziehen. Und sie hat damals wirklich auch gesagt, das sei jetzt ein Sieg für die Frauen und jedes kleine Mädchen, wo jetzt da ihr zuschaue, lehre daraus, dass das eben ein Land der Möglichkeiten ist, die USA, und dass man kann, wenn man gross träumt, das auch nachher erreichen.
Because now is when the real work begins. The hard work. To rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I.
Sie sagt in ihrer Antrittsrede «Hard work». Welche Rolle kommt ihr denn nach der Wahl als Vizepräsidentin genau zu?
Ja, das ist eine Episode, die immer noch sehr umstritten ist, wie das eigentlich nachher gelaufen ist. Also als besonders «Hard work» fällt sie dann eben nachher nicht auf. Der Joe Biden gibt ihr ziemlich undankbare Dossiers. Sie muss sich um Mittel- und Südamerika kümmern. Das ist eine Weltgegend, die für die Amerikaner immer wieder mal wichtig wird und dann aber auch sofort wieder unwichtig wird, wo sie sich wirklich so episodenhaft einmischen. Im Moment gerade interessiert es die Amerikaner darum, weil sehr viele Migranten über die Südgrenze kommen. Und Kamala erbt auch die Aufgabe, an der Südgrenze die Migration zu verbessern. Und da muss man aber auch sehen, sie kommt eigentlich nicht die Mittel dazu über, um das zu lösen. Wir hatten erst vor ein paar Wochen den Joe Biden, der als Präsident Verfügungen gemacht hat, um die Grenzen stärker zu machen. All das hat Kamala nicht können. Sie hat quasi selber durch Diplomatie probieren, irgendwie zu schauen, dass nicht so viele Migranten kommen. Das war ziemlich eine unlösbare Aufgabe. Und gleichzeitig hat man auch nicht den Eindruck gehabt, dass sie sich da furchtbar dahinter geklemmt hat. Sie vertritt persönlich eher eine liberale Einwanderungspolitik und bei den Amerikanern ist eigentlich angekommen, dass sie das Problem vor allem durch Kleinreden eher als dass sie es probiert zu lösen.
Es gibt in dieser Zeit also immer mehr und mehr Zweifel an ihr. Hat das vor allem mit dem Thema zu tun, mit dem Thema Migration?
Das hat mit dem Thema Migration zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass man in ihrem Stab einige Wechsel sieht, die nachher auch recht für Aufsehen sorgen. Es ist sowieso ein Motiv, das sich bei der Kamala ein bisschen durchzieht und wo bei ihr auch Skepsis auslöst gegenüber ihrer Kandidatur bei den Demokraten. Sie ist schon sehr lange in der Politik. Aber anders als der Joe Biden hat sie nicht einen treuen Kreis von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sie schon seit 20 Jahren mit sich zieht. Der Joe Biden hat Leute, von denen er seit Dutzenden von Jahren mit ihnen zusammenarbeitet. Da hat man das Gefühl, der ist berechenbar, da hat man das Gefühl, der weiss, was man rüberkommt. Bei Kamala Harris hingegen hat es wirklich einige Wechsel gegeben. Sie hat keine so alte Weggefährten mehr, die sie mitnimmt an ihrem Stab. Es sind zum Teil Leute bei ihr in leitenden Positionen nur ein Jahr geblieben und nachher wieder gegangen. Es ist auch berichtet worden über Krach in ihrem Umfeld. Und da haben wir nie so genau herausgefunden, ist jetzt Kamala Harris, die einen schwierigen Führungsstil hat. Ist das jemand, der vielleicht auch ein bisschen sprunghaft ist? Das wirft mir ihr unter anderem vor. Und das ist auch damit begründet, dass sie im einen oder anderen Politikfeld durchaus schon ihre Meinung geändert hat und ein bisschen als opportunistisch angeschaut worden ist. Also da gibt es eben auch Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit und an ihrer Führungsqualität.
Es gibt ja auch damals in der Öffentlichkeit wie so ein bisschen zwei Interpretationen. Nämlich einerseits ist das einfach das Scheitern in dieser Rolle oder auf der anderen Seite ist das einfach eine undankbare Rolle als Vizepräsidentin. Welche von diesen beiden Interpretationen liegt deiner Meinung nach näher an der Realität?
Ich habe das Gefühl, sie hat durchaus ihre Schwächen. Sie hat sich nicht ganz zurechtgefunden in dieser nationalen Exekutivrolle. Man muss auch sehen, also sie ist zwar Justizministerin in Kalifornien, aber sie hat halt nicht so eine lange Erfahrung auf nationaler Ebene, wie das der Joe Biden auch hat. Und auf der nationalen Ebene war sie im Parlament und eben nicht in einer Regierung. Und gleichzeitig ist es schon so, dass die Rolle als Vizepräsidentin sehr eine undankbare Rolle ist. Es ist eine undankbare Aufgabe. Wir erinnern uns, dass auch der Joe Biden unter dem stark gelitten hat, weil er unter dem Obama Vizepräsident war und eigentlich ständig das Gefühl hatte, er wäre zu höheren Berufen und eigentlich müsste er können mehr selber entscheiden. Und als Vizepräsident hat er halt dann doch weitgehend repräsentative Aufgaben gehabt. Joe Biden nimmt aber für sich in Anspruch zum Beispiel, dass er in der Ukraine eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat, schon als Vizepräsident. Man muss aber schon sehen, also letztlich erwartet die Amerikaner von ihrem Präsidenten, dass er Zügel in den Fingern hat und nicht, dass der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin da unglaublich viel Macht ausübt. Das ist im amerikanischen System einfach nicht vorgesehen.
Auffällig ist ja, lange hat man Kamala Harris nicht ernsthaft als Nachfolgerin von Joe Biden gehandelt. Jetzt sieht plötzlich alles anders aus. Wir haben auch in unserer Folge gestern darüber geredet, wie sich jetzt mehr und mehr Personen aus der Demokratischen Partei für sie aussprechen. Sie wäre echt durch das ganze Band ein ziemliches Gegenbild zum Trump. Also rhetorisch, politisch, persönlich. Ist das eine Chance für Demokraten oder eher eine Gefahr?
Ich selber habe sie ja relativ lange auch nicht für eine valable Nachfolgerin gehalten, habe aber unterdessen mein Bild ein bisschen geändert, vor allem auch darum, weil sie halt von den Demokraten einfach so eine eindeutige Pole-Position gehoben worden ist. Also wir haben zuerst mal den Vorteil, dass sich die Wahlkampfkasse von Joe Biden einfach erben, das hat rechtliche Hintergründe. Sie kann das Kampagnenteam von Biden einfach erben, sie kann mit diesen Botschaften weiterarbeiten. Das alles erleichtert es ihre in den verbleibenden knapp 3,5 Monaten eine Kampagne zu führen, wo es jetzt wirklich schnell gehen muss. Sie muss nicht nur zuerst Leute suchen und Leute anstellen. Und dann vom Profil her, wir haben eine 59-jährige Demokratin. Sie war eine Staatsanwältin, Justizministerin in Kalifornien. Und sie tritt an gegen einen 78-jährigen weißen Mann aus New York, einen Milliardär, der unterdessen einen schuldig gesprochenen Straftäter ist. Also grösser könnte der Kontrast nicht sein. Und das ist in erster Linie jetzt eine Chance für die Demokraten. Wir hatten vorher einen Wahlkampf gehabt, wo es darum gegangen ist, dass Joe Biden zahlt ist in den letzten 3,5 Wochen. Und jetzt kommen wir in einen neuen Wahlkampf rein, wo es darum geht, eigentlich ist Donald Trump zahlt und eigentlich ist Donald Trump ungeeignet für das Amt und sie kann sich da anders positionieren. Gleichzeitig ist das auch ein bisschen eine Gefahr. Wir haben eine relativ starke konservative Strömung im Moment in diesem Land. Sie kommt von der Westküste, aus dem linksliberalen Kalifornien. Das ruft bei vielen Amerikanern gerade auf dem Land einen Abwehrreflex hervor. Wir wissen nicht, ob das Land bereit ist für die erste Frau, für die erste farbige Frau als Präsidentin. Und dazu gilt halt auch, dass im Trump seine Kampagne sich schon seit Monaten darauf vorbereitet hat, dass Kamala Harris könnte vom Joe Biden Kandidatur übernehmen. Die haben Pläne geschmiedet, die haben alle Argumente bereit, wo sie sie damit angreifen können. Sie haben bereits Fernsehwerbung geschaltet, wo sie Kamala Harris damit angreifen. Das heisst, Kamala Harris führt da einen Wahlkampf gegen eine ziemlich gut geschmierte Maschine auf der republikanischen Seite. Wenn die Demokraten würden mit jemand ganz anderem antreten, würde es für die Trump-Kampagne sehr viel schwieriger werden, um einfach so die Argumente aus der Schublade zu ziehen und loszulegen.
Fabian, jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, als was für eine Kandidatin würde sich denn Kamala Harris voraussichtlich politisch positionieren? Könnte es da noch Überraschungen geben?
Ich glaube sehr nicht. Ihr Profil zeichnet sich sehr klar ab. Sie wird Wahlkampf führen mit dem Recht auf Abtreibung, mit dem Recht von Frauen. Sie wird probieren, die Mehrheit der Frauen in diesem Land hinter sich zu scharen gegen Donald Trump. Wir haben da einen Mann, der, wie wir alle wissen, mal gesagt hat, er kann Frauen als Geschlechtsteil legen, ungestraft, weil er halt einfach so eine prominente Mann ist. Sie wird serige Szenen wieder aufwärmen. Sie wird ganz sicher auch mit dem Zivilurteil aus New York kommen, wo Geschworene zum Schluss gekommen sind, dass der Trump die Autorin E. Jean Carroll sexuell belästigt hat in den 90er Jahren. Kamala Harris wird eben sagen, dass sie für das Recht auf Abtreibung einsteht, während Donald Trump der war, wo die Richter an Supreme Court geschickt hat, die das Recht auf Abtreibung abgeschafft haben. Kamala Harris wird sich als integre Person darstellen, die eben Justizministerin, Staatsanwältin war, während wir auf der anderen Seite einen Geschäftsmann mit einem sehr zweifelhaften Ruf haben. Wo schuldig gesprochen ist, der mehrfache Buchhaltungsfälschung, weil er in einem Pornostar ein Schweigegeld gezahlt hat. Und Kamala Harris wird sicher auch darauf verweisen, dass sie eben nicht so links ist, wie sie dargestellt wird von manchen Kreisen. Sie hat zum Beispiel in Kalifornien eine Regel durchgesetzt, dass Eltern, die ihre Kinder die Schule schwänzen, dass die Eltern bestraft werden können. Es hat damals einen unglaublichen Aufschrei gegeben, gerade in linken Kreisen, weil man gefunden hat, das ging nicht, dass wir die Eltern zur Verantwortung ziehen. Sie hat halt so eine gewisse Law-and-Order-Mentalität auch gezeigt, also ein bisschen streng sein mit den Leuten. Das ist etwas, was in den USA durchaus auch ankommt. Unter ihrer Führung sind auch die Verurteilungen in San Francisco stark zugenommen. Also sie hat dort durchaus eine strenge Seite. Und ich habe das Gefühl, sie wird das auch ein bisschen betonen, um eben zu zeigen, dass sie nicht so links ist, wie man ihr von Trump-Seite unterstellt.
Weil eben schlussendlich wird sie ja auch eine sehr grosse Wählerschaft über quasi Frauen raus müssen erreichen, wenn sie eine Chance haben gegen Donald Trump.
Ganz genau. Sie muss sich auch bei Männern natürlich gut stellen. Und das ist eben genau die grosse Frage. Oder? Also Hillary Clinton hat 2016 mehr Stimmen geholt als Donald Trump. Sie hat das Volksmehr gehabt. Aber sie hat damals nicht mehr von den Staaten hinter sich gehabt, von den Elektorenstimmen. Und ob das mal Kamala Harris könnte besser machen und die Hürde überwinden, das kann man bis jetzt noch nicht wirklich abschätzen.
Wenn wir uns mal noch ihr Auftreten anschauen, was zeichnet sie aus?
Ja, Kamala Harris ist eine recht gute Rednerin. Ich habe zum Beispiel eine Rede von ihr im Kopf, wo sie über das Abtreibungsrecht geredet hat, wo sie in Atlanta war. Sie kann gut auch so die gemeinsame Vergangenheit der farbigen Leute in diesem Land betonen. Sie wird aber allerdings von den Republikanern auch ausgelacht und angegriffen, weil sie ein bisschen eine höhere Stimme hat. Sie wird dann so ein bisschen als hysterisch brandmarkt. Das hat durchaus einen sexistischen Unterton. Die Republikaner lachen sie auch aus. Also Donald Trump sagt ihr nur «Laughing Kamala». Die lachende Kamala, das ist jemand, den er insinuiert. Das ist jemand, den man gar nicht ernst nehmen kann, der einfach so ein bisschen losgiegelt. Eigentlich hat sie ein sehr sympathisches, natürliches Lachen. Sie kann mit seinem Satz so in ein schallendes Gelächter ausbrechen. Ich glaube, da müssen wir auch reinhören. Da gibt es nämlich so ganze Sammlungen auf dem Internet von dem K-Hive, wo wir schon gehört haben, wo man einfach minutenlang Kamala Harris beim Lachen zuhören kann.
Poor Hubby. Nein.
Man kann von ihr politisch halten, was man will, aber das ist ein ansteckendes Lachen.
Genau, die einen finden es ansteckend, die anderen die versuchen sie gerade über das anzugreifen. Du hast schon ihre Rede erwähnt. Wenn man jetzt ihre Rede gerade in letzter Zeit anschaut, auch in den letzten Wochen, hat sie sich irgendwie schon auch schon ein bisschen auf eine neue Rolle vorbereitet?
Ja, Ja, natürlich. Also die Möglichkeit ist im Raum gestanden. Und sie hat zum Beispiel, wo sie hat müssen, den Joe Biden verteidigen musste, nachdem er in seiner TV-Debatte in Atlanta so schlecht abgeschnitten hat, da hat sie sich völlig loyal hinter ihn gestellt. Sie hat aber auch immer wieder betont, dass zwar schon seit Monaten, dass falls dem Joe Biden irgendetwas passieren würde, dass sie sofort parat wäre zum Einsteigen. From day one wäre sie parat, um das Amt zu übernehmen. Darum sei sie ja Vizepräsidentin geworden. Und genau das Gleiche hat auch Joe Biden immer gesagt, er habe sie ausgewählt, weil sie eigentlich einfach übernehmen und einsteigen und weitermachen, wo er aufhört.
Und sie hat sich auch schon ziemlich angriffig, kann man sagen, gezeigt gegenüber den Republikanern.
Ja, genau, oder? Also sie muss jetzt in den Präsidentschaftswahlkampf, es ist ja noch nicht klar, dass sie Kandidatin wird. Wenn sie das will werden, am Parteitag Mitte August, muss sie jetzt sofort in die Offensive gehen. Sie hat jetzt sofort müssen erklären, dass sie die Kandidatin ist, dass sie die Rolle will übernehmen. Sie muss schauen, dass keine anderen Leute sich jetzt in den Vordergrund drängen. Und sie muss eben auch sofort für das die Republikaner angreifen und kritisieren. Sie muss zeigen, dass sie den nötigen Biss hat, dass sie das Tempo hat, um das zu machen.
If you claim to stand for unity, you need to do more than just use the word.
Und sie hat dann das auch sofort gemacht, und zwar noch mit einer geschickten Botschaft. Sie hat dann gesagt,
you cannot claim you stand for unity if you are pushing an agenda that deprives whole groups of Americans of basic freedoms, opportunity and dignity.
Die Republikaner haben jetzt in Milwaukee an ihrem Parteitag viel von Unity, von Einheit geredet, von sich versöhnen. Aber das sei eben nicht nur einfach nur ein Wort, sondern das sei auch tatsächlich eine Haltung, eine Geisteshaltung hinter dran, eine, die man mit Würde vertreten muss.
We're too busy watching what you're doing to hear what you're saying.
Und eigentlich sind sie die Richtige mit ihrem Profil, gerade als Frau, gerade als farbige Frau, die eben viel, viel geeigneter sind, um so eine Unity, so eine Versöhnung, so eine Einigung in den USA herzubringen, als das ein politisches Spaltbild wie der Donald Trump ist.
Fabian, wir nehmen am Montag, am Nachmittag den Podcast auf. Du hast es gesagt, noch ist noch nicht klar, ob Kamala Harris tatsächlich am Schluss Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wird. Wenn du heute müsstest eine Prognose machen, werden wir in deinen Augen die Präsidentschaftskandidatin Harris am Schluss so sehen?
Puff, wieder so eine Prognosefrage. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet an diesen Podcasts. Die Prognosen in diesem Wahlkampf sind ja so unglaublich schwierig. Ich mag mich erinnern, als Donald Trump, bevor er seine Kandidatur angekündigt hat, haben viele Leute gesagt, der ist politisch erledigt, der kommt nie mehr zurück. Dann hat er seine Kandidatur angekündigt und die Leute haben gesagt, das wird nie mehr, dem seine Zeit ist vorbei. Dann haben wir plötzlich Donald Trump in alter Frische zurück gehabt. Dann ist der Joe Biden wiedergekommen und dann haben ein paar Leute gewarnt, unter anderem auch ich zwischendurch mal, und gesagt, er ist sehr alt und da gehen die Demokraten ein Risiko ein. Aber man hat nicht vorausgesehen, wie dramatisch sich die Lage wird zuspitzen. Der Joe Biden, der sich plötzlich zurückzieht, und zwar aber erst nachdem noch sogar noch von Donald Trump geschossen worden ist. Man stelle sich all die Wendungen in dem Wahlkampf vor und darum bin ich da sehr vorsichtig. Aber es läuft im Moment schon gerade sehr viel für Kamala Harris. Am Sonntag hat Joe Biden sich zurückgezogen. Er hat sie nicht vollherzig unterstützt, sondern nur so ein bisschen mit einem Nebentweet, mit einem Nachschub. In seinem Brief selber hat er sie nicht erwähnt. Und trotzdem haben wir sehr schnell gesehen, dass sich recht viele Demokraten hinter sie stellen. Es haben sich zum Beispiel Clintons hinter sie gestellt. Es haben sich andere einflussreiche Demokraten hinter sie gestellt. Es haben noch am Sonntag die erste demokratische Partei in den Bundesstaaten aussen abstimmen und gesagt, unsere Delegierten, die Joe Biden gewonnen hat bei den Vorwahlen, unsere Delegierten werden jetzt an Kamala Harris übergehen. Es hat sich bis jetzt niemand anders als sie zur Verfügung gestellt. Im Gegenteil, es haben einige von ihren ärgsten möglichen Herausforderern, zum Beispiel der Gavin Newsom aus Kalifornien, hat gesagt, er unterstütze Kamala Harris. Also im Moment läuft gerade sehr vieles in ihre Richtung. Und gleichzeitig abgeschlossen ist das halt nicht. Am Parteitag in Chicago werden die Demokraten ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin küren. Und bis das nicht vorbei ist, das sind jetzt noch ein paar Wochen Zeit, bis das nicht vorbei ist, besteht halt schon die Möglichkeit, dass noch jemand anders hinzuführen kommt, dass Zweifel an der Kamala Harris wach sind, dass man halt doch noch irgendeine Begebenheit aus ihrer Vergangenheit zutage gefördert wird, die sie dazu zwingt, doch wieder auch sich zurückzuziehen. Ich glaube, der Wahlkampf, der wird noch sehr spannend bleiben in den nächsten Wochen und Monaten.
Und der K-Hive wird wahrscheinlich alles machen, dass Kamala Harris dann tatsächlich Präsidentschaftskandidatin wird.
Allerdings. Und gleichzeitig gibt es halt auch den Trump-Hive auf der anderen Seite, der nicht zu unterschätzen ist.
Genau. Danke vielmals, Fabian, für das Gespräch und für die Einschätzungen.
Danke dir, Mirja.
Wer noch die ganzen aktuellen Entwicklungen rund um die US-Wahlen möchte weiter verfolgen, man findet bei uns auf der News-App auch immer die aktuellsten Entwicklungen. Und wir haben auch den USA-Podcast «Alles klar Amerika». Auch dort begleiten wir den ganzen Wahlkampf auch noch bis im November. Und das war die aktuelle Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Und die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Und die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.